ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Ich kündige das auch immer gleich an, aber es ist heute nicht alles so wie immer, denn wir haben heute einen Gast hier und zwar Rebecca Elisabeth ist zu Gast. Darf ich Becky sagen?
Ja, kannst ruhig Becky sagen.
Ja, hi Becky. Becky ist YouTuberin, aber was für mich jetzt auch sehr spannend ist, du bist auch Naturwissenschaftlerin. Das macht dich zu einer ganz besonderen YouTuberin. Du hast molekulare Biotechnologie in Heidelberg studiert.
Mhm. Genau.
Und neben dem Studium hast du dir einen fantastischen YouTube-Kanal aufgebaut, der heißt Rebecca Elisabeth.
Ja, sehr kreativ.
Ist mir nichts anderes eingefallen.
Ja, ist einfach mein erster und Zweitname, genau.
Hätte ich eigentlich auch so machen können. Ich hätte auch meinen Kanal einfach Sina Alexandra nennen können. Ich habe auch einen Zweitnamen. Ja. Dann hätten wir irgendwann eine Collaboration gestartet mit Rebecca Elisabeth und Sina Alexandra.
Genau.
Das ist richtig lang geworden. Aber nee, dein YouTube-Kanal ist super. Daher kommt auch deine Medienkompetenz und deswegen bist du auch als Faktab-Gast qualifiziert bei uns. Bei deinem YouTube-Kanal steht als Beschreibung eure virtuelle große Schwester und ich finde das so total schön und süß, weil wenn man sich auch so, wenn man so ein bisschen durch den Kanal scrollt und sich auch die Titel der Videos anschaut, es ist irgendwie, es sind einfach so, die Themen sind so ganz viele Dinge, die dich einfach auch während deines Studiums und auch generell, glaube ich, einfach so beschäftigen und auch vielleicht Themen und Sorgen und Gedanken, die auch andere StudentInnen beschäftigen. Und ich glaube, du hast auch einen sehr innigen Austausch oder so, du bist sehr nah an deiner Community dran, weil ich habe gesehen, man kann dir auch irgendwie Fragen und so schicken. Also ich meine, du kannst auch gern erklären, wie würdest du deinen Kanal beschreiben, weil das ist so ein bisschen ja auch so eine Hilfsangebot ist jetzt ein blödes Wort. Nee, weiß nicht, mir fällt gar kein Wort ein. Aber man kann, also du teilst einfach deine Gedanken und es ist voll schön zu sehen, weil ich bei vielen Videos dachte, mir ging es, glaube ich, ähnlich. Da möchte ich, ist schön, einfach deine Erfahrungen so zu hören.
Ja, es ist so ein bisschen aus der Idee auch geboren, dass ich quasi diesen Kanal eigentlich für mein jüngeres Ich mache. Also, weil ich immer dann einfach das reflektiere, was ich eigentlich verkackt habe im Studium. Und dann halt einfach sage, okay, und wie hätte man es besser machen können? Okay, so. Und so ist das irgendwie zustande gekommen. Also, ich glaube, damals war ich auch eine der ersten, die in diesem Studium-Space was gemacht haben. Und dann hat sich es mit der Zeit so ergeben und ja, ich versuche halt sehr, sehr transparent und offen zu sein, auch mit positiven Erfahrungen, aber auch mit negativen Sachen.
Ja, und das ist halt auch super selten irgendwie in der ganzen Social-Media-Welt, ne? Dass man auch mal irgendwie, weiß ich nicht, zu Dingen dann Wort ergreift, die vielleicht jetzt nicht so schön sind und die man vielleicht nicht unbedingt so präsentieren will. Aber gerade das ist ja auch total wichtig, dass man Leuten so zeigt, hey, du bist nicht alleine und guck mal, das Leben funktioniert halt auch trotzdem. Auch wenn man sich vielleicht Gedanken macht, wenn man eine Klausur nicht besteht oder so, ne, dass man sich da voll den Stress macht. Aber das ist ja für manche viel weltbewegender als es dann im Nachhinein. Und deswegen auch voll schön, dass du das für dein jüngeres Ich machst. Ich kann da voll mit relaten.
Ja, die hatte viele Probleme.
Ey, da kann sich die mit der kleinen Sina zusammentun. Die war auch, meine Güte, ey, der würde ich auch gerne einiges erzählen. Die wäre auf jeden Fall auch sehr willkommen auf deinem Kanal. Und was mich auch voll freut bei dem Kanal, liebe Grüße an Julia Nestlin, meine Kollegin hier. Er ist in unserer Lieblingsfarbe, in so einem Salbeigrün. Das ist so eine Farbe, die ich sehr viel finde. Das ist auch deine Lieblingsfarbe.
Ich weiß, also inzwischen schon, aber ich habe halt irgendwann mal so einen Branding-Workshop bei YouTube gemacht und dann wurde uns die ganze Zeit gesagt, man soll nicht kreuz und quer Farben benutzen und in so einer Hinsicht bin ich halt überhaupt nicht kreativ und dann war ich halt so, okay, was ist irgendwie halbwegs gender-neutral, also was assoziieren die Leute nicht mit irgendeiner Rolle und dann war ich so, okay, grün. Dann habe ich einfach grün bei Google eingegeben und die unterschiedlichen Grüntöne mal angeschaut, die es so gab und den fand ich schön. Und seitdem ist es meine Branding-Farbe.
Ach krass, guck mal, eine Branding-Farbe. Mhm. Über so Wörter habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Eine Branding-Farbe. Ja, das wäre dann auch meine wahrscheinlich.
Ja, ich finde sie total schön. Also ich finde, inzwischen ist jetzt auch sehr viel grün. Und es war auch ziemlich erfolgreich. Also ich habe so immer mal wieder, wenn ich Leute treffe, dann sagen die auch so, ja, dieses Grün, das assoziiere ich so richtig mit dir. Und dann bin ich so, yes. Es hat funktioniert.
Voll geil, weil es ist ja auch irgendwie eine beruhigende Farbe, ne? Also ich merke auch, wenn ich das so sehe, dass mich das so runterholt, ne? Und wenn es ja gerade ein Kanal ist, wo man irgendwie sich vielleicht auch irgendwie Gedanken macht um Sachen zum Studium und so, dann holt es einen ja vielleicht auch voll ab, wenn man dann in so eine Safe Space ja dann auch farblich ist.
Ja, sowas gedacht. Und, schön, dass du das sagst.
Ja, Safe Space ist ja auch ein wichtiges Wort. Hast auch ein Video oder beschäftigst dich gerade auch, glaube ich, aktuell mit einem zukünftigen Video auf deinem Kanal, wo es um Mythen zu Männern und Frauen geht. Da freue ich mich sehr über solche Themen. Aber Mythen zu Gesundheit von Männern und Frauen.
Genau. Also es ist eigentlich alles dadurch entstanden, dass ich also jetzt auch auf TikTok bin oder halt mir zumindest TikToks anschaue. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie viele so TikToks aufkommen, wo so irgendwelche Gerüchte quasi schon über die Gesundheit gemacht werden, insbesondere bei Frauen. Ich meine, vielleicht wird das mir auch vermehrt ausgespielt, weil ich natürlich eine Frau bin. Und ich habe mich dann die ganze Zeit einfach gefragt, okay, stimmt das eigentlich? Und dann dachte ich mir, ich nehme mir einfach mal ein paar und mache so eine wissenschaftliche Prüfung, was dabei rauskommt. Und es ist ziemlich überraschend. Also faszinierend.
Das ist crazy mit dem Algorithmus bei TikTok, ne? Was dann einem so ausgespielt wird und wo man dann auf einmal hängt. Aber das sind dann auch so Trends, ne?
Ja.
Ja, und was sind das so für Mythen? Also erzählst du uns schon ein paar, klärst du uns schon auf?
Ja, klar, ich kann auf
jeden Fall. So einen kleinen Teaser zu der nächsten Folge bei Rebecca Elisabeth.
Genau, also ich habe drei Mythen mir rausgesucht. Das eine ist Psycho-Sinking. Ich weiß nicht, Leute, die sich viel auf TikTok auffinden, die kennen den Begriff vielleicht, aber das ist so ein bisschen die Idee, dass man Ernährung und Sport an den weiblichen Zyklus anpasst, sozusagen, also an den Menstruationszyklus. Und das heißt zum Beispiel mehr oder weniger Krafttraining macht, wenn man menstruiert oder nicht und so weiter. Und das soll dann allgemeine Symptome des Zyklus lindern. Also zum Beispiel weniger Krämpfe, weniger Akne und so weiter. Der zweite Mythos ist, dass Frauen beim Herzinfarkt andere Symptome haben als Männer. Das ist also der zweite Mythos.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Ja, ne, das habe ich schon mal so nebengehört.
Außerhalb von TikTok habe ich das auch schon mal gehört.
Ja. Und der dritte Mythos ist, dass sich die Eileiter bewegen können. Das heißt, dass sie quasi, dass zum Beispiel der Eileiter von rechts ein Ei von links holen könnte. Aus dem Eierstock.
Was? Ja. Bei der Gebärmutter die Eileiter, ne?
Genau.
Also die Eileiter sind, da bin ich auch nicht so gut belesen. Die Eileiter sind diese Gänge,
genau,
sozusagen,
genau,
vom Eierstock. Das ist ja der Eierstock am Ende, genau, Eierstock, dann zur Gebärmutter führen. Und die Eileiter können sich bewegen.
Das war der TikTok-Mythos. Also ich habe einen TikTok bekommen, ich kann das ja mal so ungefähr in den Worten wiedergeben, weil ich fand es eigentlich, dass sie es super witzig erklärt hat. Sie hat gesagt, dass die Eileiter, genau, also wir haben die Eierstöcke und dann haben wir die Eileiter und dann bewegen sich die Eier durch diese Eileiter in die Gebärmutter. Und dort können sie dann potenziell befruchtet werden, Kind werden und so weiter. Und sie hat dann gesagt, wenn zum Beispiel Frauen einen Eileiter entfernt bekommen müssen, zum Beispiel aus irgendwelchen medizinischen Gründen, dass dann der übrige Eileiter wie eine Hogwarts-Treppe magisch auch auf die andere Seite gehen kann, um vom Eierstock der anderen Seite auch ein Ei zu holen. Das war ihre Erklärung des Ganzen. Und ich saß da und war so, hä?
Hä? Ja, aber wie eine Hogwarts-Treppe ist auf jeden Fall ein wunderschönes Bild. Aber also wenn der Eileiter entfernt wird, wird doch auch der Eierstock entfernt, oder?
Nicht zwingend. Denn
nicht zwingend?
Da kommt nämlich dann der erste Hinweis, weil ich da war dann so, okay, ich muss jetzt gucken, ob das stimmt. Das muss ja irgendwie. Ja. Und wenn man es halt so das erste Mal bei Google eingibt, dann kommen halt so ein paar Sachen und ich war so, nee, das kann nicht sein. So, und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich gefragt, okay, wie sieht das da unten eigentlich alles aus? Ja.
Ja.
Und ich habe mir dann so ein Bild geholt und wir kennen ja dieses ganz klassische Bild quasi mit den Eileitern. Und ich habe dann so ein paar Paper gelesen, Anatomiebücher aufgeschlagen und erstmal festgestellt, Eileiter und Eierstock sind nicht verbunden.
Ja. Okay.
Ja.
Ja. Na klar, sind die nicht verbunden.
Das war so der erste Hinweis. Die sind tatsächlich nicht verbunden miteinander. Und es ist dann im Prinzip so, wenn ein Ei aus dem Eierstock rauskommt, und ich entschuldige mich hier bei allen MedizinerInnen, die zuhören, weil ich das jetzt extrem laienhaft erkläre. Aber ein Ei wird da mehr oder weniger so ein bisschen raus, sage ich mal, katapultiert. Das heißt, ein Ei kommt aus dem Eierstock so raus, kommt raus, katapultiert. Und die Eileiter haben dann so fingerartige Gebilde, Fimbrien heißen die. Und das Ei wird dann aufgenommen durch diese Fimbrien in die Eileiter, um dann weiter transportiert zu werden. Aber das war so das erste Ding. Erstmal, die sind tatsächlich nicht befestigt miteinander.
Das ist total seltsam, weil ich habe jetzt auch mal gegoogelt Anatomie der Gebärmutter. Und das ist ja immer, ja, wie kann man das beschreiben? So zwei ja, wie so eine Schleife.
So Ärmchen, ne?
Die ist
so
ja abgehen. Auch, ja, oder so Ärmchen und die sehen so aus, als hätten sie so diese Eierstöcke so in ihren Fimbrien, die kann man schon erkennen.
Ja.
So, ja, so, als wären die da so fest dran. Aber das vielleicht
ist
auch
so.
Dieser 2D-Darstellung geschuldet, dass man das missversteht, ha?
Ja. Ja.
Okay.
Und dann war ich so, okay, und dann dachte ich so, okay, komm, dann muss ich mal gucken, wie sieht das 2D zu 3D tatsächlich aus? Und dann habe ich tatsächlich eine Freundin angerufen, die Medizin studiert. Und ich war so, hey, kannst du mir erklären, wie die Eierstöcke im Körper liegen? Also sind
kannst du mich mal mit ins anatomische Institut nehmen, wenn ihr wieder jemanden... Ja, könnte man auch.
Ja, also die hat tatsächlich ein iPad, wo sie mir das so richtig schön 3D zeigen konnte. Aber tatsächlich sind die Eierstöcke auch nicht wie in diesen Abbildungen wie so zwei Ärmchen, die abstehen von einem. Also sie sind tatsächlich nicht so. Sondern wenn man sich hinstellt und die Arme nach hinten ausstreckt, einfach nach hinten ausstreckt, so sind die Eierstöcke eher im Körper. Das heißt, die sind auch nicht voneinander, die schauen nicht voneinander weg und nicht von der Gebärmutter weg, sondern sie schauen tatsächlich nach hinten und sind dadurch auch ein bisschen näher aneinander, als man sich das so vorstellt normalerweise.
Jetzt wird auch dieses 2D-Bild ein bisschen klarer. Also an alle, die gerade zuhören, googelt bitte Gebärmutter, Anatomie der Gebärmutter. Ich glaube, einige haben da was missverstanden. Aber das heißt jetzt auch nochmal für mich, wenn dann aus dem Eierstock, ne, also aus den nach hinten gerichteten Ärmchen, die waren das gerade, dann eben so ein Ei rauskommt, dann schnappen sich das die Fimbrien und dann wandert es durch die Eileiter. Aber wie ist das jetzt mit dem Mythos? Also was macht denn dann der andere Eileiter? Der kann sozusagen rübergreifen und sagen so, wie beim Tennis und einem so den Schlag wegnehmen, also den Ball.
Ja, das war der Punkt, wo ich dann halt in die aktuelle Wissenschaft gucken musste, weil da wussten auch die Anatomiebücher eigentlich nicht so richtig Bescheid. Und ich habe tatsächlich dann ein paar Paper gefunden, die das ganze Thema debattiert haben. Und die Forschung ist tatsächlich hauptsächlich an Frauen gemacht worden, denen ein Eileiter fehlt. Und da haben sie dann eben angeschaut, okay, woher kommt das Ei und auf welcher Seite ist das Ei dann am Ende gelandet? Und man hat tatsächlich festgestellt, dass grundsätzlich das funktioniert, dass ein Ei von der einen Seite von einem Eileiter der anderen Seite aufgenommen wird. Aber man hat direkt gesagt, dass es jetzt nicht so ist, dass die Eileiter sich bewegen. Also es ist nicht so, dass die Eileiter wie so ein Kran einfach mal gucken können, okay, heute habe ich Bock auf die andere Seite, also gehe ich mal rüber und nehme mir da ein Ei.
Okay, also kein Hogwarts im Uterus.
Nein, kein Hogwarts im Uterus.
Ja.
Leider. Fand ich nämlich eigentlich eine echt coole Erklärung.
Du bist auch Harry Potter-Fan dann.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, was eher passiert und was die gängige Theorie ist, natürlich weiß man es noch nicht genau, wie viele Sachen in der Forschung, was mit Frauengesundheit zu tun hat. Aber was man vermutet ist, dass eben ein Ei herauskatapultiert wird von den Eierstöcken und sich dann vielleicht so ein bisschen in die andere Richtung bewegt und sagt, boah, ich habe keinen Bock hochzugehen oder in die Richtung von dem Eileiter direkt über mir, sondern vielleicht habe ich ein bisschen Bock nach links zu gehen. Und zwischen denen ist eben auch einfach Gewebe und auch Fluid, da sind Flüssigkeiten und so weiter. Das heißt, theoretisch können sich die Eier da auch bewegen. Man geht davon aus, dass es nicht eine Migration der Eileiter ist, sondern eine Migration des Eis. Das heißt, dass das Ei von der einen Seite auf die andere Seite wandert und dann zufällig auf dem Fimbrium der anderen Seite trifft und da dann aufgenommen wird.
Dann ist zwar eine Bewegung da, aber es ist eben nicht, wie es der Mythos, den du hier gerade aufgeklärt hast, macht. Nämlich ist es nicht der Eileiter, sondern es ist das Ei selbst.
Genau, es ist das Ei selbst. Das sagt, ich habe heute mal Bock auf die andere Seite.
Ich gehe heute auf die andere Seite.
Ich gehe auf die andere Seite.
Ich bin heute
Seite.
Eher links gerichtet.
Ja.
Okay. Ja, das ist natürlich, also generell, das heißt, du recherchierst dann auch richtig und gehst dann in die Studien rein und guckst dann, was an dem Mythos dran ist und was nicht.
Ja, was
nicht. Ja, perfekt.
Ja, aber ich fand das total faszinierend, weil das hätte ich mir im Leben nicht vorstellen können, dass das irgendwie geht. Also ich dachte auch am Anfang, dass das auch alles fest ist. Also ich wusste eigentlich, dass die zum Beispiel nicht befestigt sind und dass generell das Ei einfach so ein bisschen so seinem eigenen Glück überlassen wird, wenn es da rauskommt. Das hätte ich einfach nicht erwartet.
So wird einfach so rausgeworfen, so hier, guck mal, wo du landest. Hoffentlich kommst du irgendwann am Eierstock, kannst du andocken.
Ja,
das ist auf jeden Fall crazy. Aber sehr cool. Ich finde es auch spannend, weil, also auch so generell vielleicht noch ein Satz dazu, der mir einfällt, das wäre auch ein Mythos, den du dir angucken könntest. Ist es nicht so, dass in den Biologiebüchern bis 1900 irgendwann oder bis 2020, ich weiß nicht, noch die Gebärmutter auch irgendwie ein bisschen falsch abgebildet war in den Biologiebüchern.
Oh, weiß ich gar nicht. Das wäre was, was ich mal. Ja, nächstes Video. Es gibt sehr viel, was man machen kann in dem Bereich.
Ja, aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und die anderen zwei Mythen, die du eben genannt hast, das gibt es alles in der nächsten Folge von Rebecca Elisabeth auf YouTube. Wann kommen deine Videos immer raus? Hast du so einen Veröffentlichungsrhythmus?
Ja, am Sonntag. Sonntags um 18 Uhr.
Sonntags um 18 Uhr, sehr schön.
Könnt ihr vorbeischauen, könnt ihr die anderen Sachen machen.
Genau, lasst euch aufklären über die weibliche Gesundheit. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich habe eine schöne Studie oder eher ein schönes Experiment entdeckt, was abgehalten wurde von der Aarhus-Universität oder heißt es Aarhus hier in Dänemark.
Oh weißt Gott, du's? Da bin ich überfragt. Keine Ahnung.
Eine dänische Universität hat ein nettes Experiment gemacht, bei dem rauskam, Bilder von Essen können den Hunger stillen.
Was?
Also einfach nur Bilder. Und natürlich auch begrenzt, ne? Also ist jetzt, dann hätten wir ja den Welthunger gelöst, ne? Mit Instagram und irgendwelchen Foodblogs, aber so ist es nicht. Also begrenzt können anscheinend Bilder von Essen den Hunger stillen. Was jetzt nicht so mein Erfahrungswert.
Nee, ich hätte gesagt, es ist eher umgekehrt, oder? Wenn ich Hunger habe und mir Bilder anschaue, dann kriege ich meistens noch mehr Hunger.
Dann wird es noch viel schlimmer, genau. Ja, in Dänemark anscheinend nicht. Oder ja, zumindest nicht in dieser Studie. Und ich glaube auch, dass es sehr verwirrend ist für die gesamte Marketingwelt, weil eigentlich zielt Essenswerbung, wie du ja auch gerade gesagt hast, genau darauf ab, ne? Wenn man irgendwie, weiß ich nicht, einen Burger verkaufen will oder so und den Burger dann besonders lecker aussehend abbildet, dann sollte das ja eigentlich nur das Gegenteil erzeugen. Ja. Ja,
aber vielleicht ist es ja mehr der Appetit, der dann angeregt wird, nicht so sehr der Hunger.
Oder? Ja, oh. Hunger und Appetit, was ist da der Unterschied?
Also, ich weiß es jetzt nicht, das ist jetzt absolut einfach nur gerate.
Ich denke auch gerade nur laut.
Ja, also, ich würde fast sagen, Appetit kann was ganz konkret, also Hunger auf was ganz Konkretes sein zum Beispiel, ja, oder Bock auf was sein. Also so, boah, ich will jetzt einen Keks, das wäre jetzt für mich mehr Appetit. Und Hunger ist halt mehr so dieses Körperliche dahinter.
Ja, das passt auch zur Studie, weil ich glaube, genau darum ging es, dass es eher um den Appetit auf etwas Bestimmtes auf den Appetit von etwas Bestimmtem ging. Die Studie wurde mit M&Ms und Skittles, kennst du beides? Das sind diese, ne, einmal aus Schoko und einmal die in so verschiedenen sauer-süß-Geschmacksrichtungen Skittles sind. Und es ging darum, wie oft muss ich ein Bild von M&Ms zum Beispiel sehen, um weniger Appetit auf diese M&Ms zu haben.
Darum ging es.
Und was rauskam, ist, wenn man 30 Mal das gleiche Bild von M&M's sieht, hat man danach weniger Bock auf M&M's.
Ja, okay, das kann ich mir schon vorstellen. Wenn man 30 Mal das gleiche Bild vor allem gezeigt bekommt, dass man dann irgendwann sich so denkt, okay, nee, ist gut jetzt.
Ja, ist gut jetzt. Zeig mir ein anderes Bild. Ich will jetzt auf was anderes Hunger haben. Genau, also es ist auch nicht neu, dass man irgendwie weiß, dass wenn ich zum Beispiel jetzt ein Bild von einem Apfel sehe und ich mir auch vorstelle, in diesen Apfel reinzubeißen, ne, dass das irgendwie, dass da dieselben Gehirnareale irgendwie angeschaltet werden, wie wenn ich wirklich in Realität in so einen Apfel beiße, das ist nicht neu. Aber was jetzt neu ist an der Studie ist, wie viel Bildwiederholung oder wie hoch die Anzahl der Bildwiederholungen sein muss, um irgendwie eine Sättigung für das jeweilige Lebensmittel zu erreichen, also wie hoch das sein muss. Aber zum Ablauf, also das Ganze war ein digitales Experiment mit mehr als 1000 ProbandInnen, alle über 18, alle anscheinend auch in Großbritannien angesiedelt und die sollten alle auf gar keinen Fall irgendwie Vegetarier oder irgendeine spezielle Diät sein, also das war sehr, sehr wichtig und ich nehme mal an, auch jetzt keine Erdnussallergie haben oder so, weil ich bei M&M's nicht immer Erdnuss. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und dann war der Ablauf quasi, dass sie vor diesem Bildtest einmal angeben sollten, wie hoch ihr Hungerlevel ist, also von 0, ich habe überhaupt keinen Hunger, bis zu 100, ich bin ultra hungrig. Und dann auf drei spezielle Geschmäcker, wie hungrig bist du auf salzig, wie hungrig bist du jetzt auf was Süßes und auf was Fettiges. Und dann wurden einem diese Bilder gezeigt und es waren immer Bilder von orangenen M&Ms. Das finde ich auch witzig. Ja, ich weiß nicht, warum die sich für die orangenen entschieden haben, aber es waren orangene. Und manche haben drei Bilder vorgelegt bekommen. Und manche 30. Dann eben mit dem Gedanken, bitte stell dir lebhaft vor, wie du diese abgebildeten M&Ms isst.
Wie du genüsslich die M&Ms verzehrst.
Genau, wie sie dir auf der Zunge zerschmelzen. Genau, also solche Sachen. Ja, und Ergebnis, die Gruppe, die sich 30 Bilder von Orangen und M&Ms angucken musste, hatte am Ende weniger Bock darauf. Tatsächlich war auch die Farbe egal, fällt mir gerade wieder ein. Es wurden auch andere Farben gezeigt, klar. Andere Farben auch, aber das war nicht so ausschlaggebend. Also es war egal, ob dann am Ende rote oder blaue oder so zu sehen waren. Je mehr es sind, umso weniger Appetit hat man am Ende.
Hatten Sie dann irgendwann zwischendurch mehr als 30 Bilder oder war 30 die absolute Höchstzahl?
Nee, die haben bis 30 gemacht, ach so, genau. Okay. Also ja, also ich glaube, ja, wobei ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ne? Aber ich habe nicht von einer anderen Anzahl an Bildern gehört. 30 Bilder und manche haben 3 Bilder gesehen. Vielleicht haben sie auch wirklich nur zwischen den beiden Gruppen geguckt. Mhm. Also was ist, wenn ich 10-mal so viele Bilder vorgesetzt bekomme, bin ich mir gerade nicht mehr sicher.
Da will ich nie wieder M&M's essen.
Ja, zumindest keine Orangen. aber was dann auch sehr spannend ist, dasselbe haben sie dann auch mit Skittles gemacht, die ja ganz anders schmecken als M&M's. Mhm. Und auch da scheint es egal zu sein. Also die sahen gleich aus. Mhm. Und auch wenn die sich ja dann vorstellen können, okay, da wäre jetzt ein anderer Geschmack. Auch das war dann am Ende egal. Also wenn man 30 Mal dieses Bild sieht, was gleich wo das Lebensmittel fast gleich aussieht, dann sättigt das.
Interesting. Aber ich weiß gar nicht, ob das dann so sehr wirklich Sättigung ist. Also hat man dann wirklich keinen Hunger mehr oder ist es dann halt einfach, okay, ich habe jetzt wirklich gerade keinen Bock auf Skittles.
Ja, genau. Ich glaube, das ist, wie du sagst, ne? Also das Wort Appetit, dass man Appetit darauf hat, ne? Das ist dann einfach, das ist dann gestillt, ne? Und das heißt nicht, dass man, wie gesagt, den Welthunger damit, macht ja auch gar keinen Sinn, ne? Also, dass man damit das Hungergefühl dann komplett loswerden kann, das funktioniert nicht. Aber es ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man nach dem Hauptgang immer noch sich so ein Panna Cotta oder sowas reindrücken kann oder so ein Tiramisu, wo man ja eigentlich auch das Gefühl hat, das ist eigentlich eine Hauptspeise. Mhm. Aber das geht dann irgendwie trotzdem. Das ist so der gleiche Grund, ne? Wenn es so unterschiedliche Sachen sind, dann kann man einfach wieder Hunger auf die Sachen kriegen. Als wenn man jetzt die ganze Zeit auf denselben Teller gestarrt hat mit demselben Essen, dann ist man vom Appetit her, also man ist ja dann sowieso nicht mehr hungrig, ne? Aber Appetit hat man dann trotzdem noch auf irgendwas anderes, ne? Einer der Forscher hat auch vorgeschlagen, wofür diese Erkenntnis zum Beispiel nützlich sein könnte, ist, wenn Leute beispielsweise nicht so viel essen möchten oder irgendwie vielleicht so einen ungesunden Lebensstil haben, dass sie sich dann irgendwie manchmal zu viel reinschaufeln, dass man ja vielleicht sowas wie eine App entwickeln könnte, wo man dann, wenn man zum Beispiel richtig Hunger auf Pizza hat, dann Pizza eingibt und dann zeigt einem die App ganz viele Bilder von Pizza und dann hat man weniger Bock auf Pizza am Ende der App-Nutzung. Ja.
Ja, schön.
Sehr sinnvoll.
Ob sowas sinnvoll ist, das ist eine andere Frage.
Ich hab wieder was Wunderbares entdeckt aus der Raumfahrt. Vielleicht hast du es mitbekommen, Becky, ich bin ein bisschen raumfahrtaffin. Hab viel Spaß mit Dingen wie der ISS und so weiter. Finde das alles spannend und ich habe jetzt ein Startup entdeckt, was in Zusammenarbeit mit der Uni Kyoto und auch mit der ISS nach einem Material gesucht hat, was besonders langlebig da oben im Orbit sein könnte für Satelliten. Und sie haben das unfassbar innovative, tolle Material Holz entdeckt.
Geil.
Für Satelliten.
Okay, geht das?
Ja, Holz ist anscheinend das Material der Zukunft. Ich finde es auch unfassbar. Aber es war eine Studie, oder auch schon in früheren Studien, muss man dazu sagen, hat man gemerkt, dass Holz natürlich auch sehr resistent, also bestimmte Holzarten, ne, sehr resistent sind. Da gibt es Studien, bei denen wurde Holz getestet bei Temperaturen von minus 150 bis plus 150 Grad. Ne? Das ist Holz, das aushält, ohne irgendwie jetzt krass beschädigt zu sein oder porös zu werden oder sowas. Oder auch im Hochvakuum, also alles so Sachen, die da oben ja auch passieren können. Und deswegen hat dieses Startup und die Uni Kyoto zusammen mit JAXA, das ist sozusagen die japanische ESA. Und ESA ist die europäische NASA. So, jetzt haben wir alle abgeholt.
Jetzt haben wir alle Abkürzungen durch.
JAXA hat oben auf der ISS nämlich auch ein kleines Modul, wo dann eben so Experimente gemacht werden können, wo auch so eine kleine Außenplattform ist. Und da haben die so ein paar Holzarten draußen auf diese Außenplattform 10 Monate gestellt und da mal geguckt, was da so passiert nach 10 Monaten mit dem Holzmaterial. Und ja, man hat gemerkt, besonders widerstandsfähig ist Magnolie. was ich sehr schön finde.
Ja, die sind total
hübsch. Magnolien, die blühen doch gerade, oder ist jetzt gerade wieder vorbei, ne? Die Magnolienzeit, glaube ich, aber wunderschöne Bäume.
Ja, total. Schade, dass man die dann für sowas verwendet.
Ja, das ist die Frage. Eigentlich
viel schöner, wenn sie hier bleiben.
Ja, ja, stimmt schon, aber wir wollen es ja auch für die Leute, für all die zukünftigen, auch die jetzigen AstronautInnen wollen wir es da oben ja auch schön machen, ne? Weil ich glaube, so auf der ISS rumschweben und es ist alles so halt Kabel. So technisch, ne? In diesem weiß, metallic. Ist doch auch mal schön, wenn man irgendwie so ein Holzmodul hätte, oder? Ein Modul aus Magnolie.
Würde einem so ein bisschen mehr so heimisches Feeling, warme Farben.
Ja, genau. Genau. Vielleicht wächst ja auch nach innen dann mal eine Magnolienblüte raus. Wäre irgendwie schön, ne? Wir können auch vielleicht froh sein, dass es Magnolien sind und nicht Ölpalmen, die so unglaublich resistent da oben sind. Weil ich habe auch schon überlegt, was das für die Raumfahrt bedeuten könnte, wenn wir uns jetzt überlegen, okay, lass jetzt mal alles da oben aus Magnolie bauen. Nur noch Holzraumstationen, Holzraketen. Das ist die Zukunft der Raumfahrt, finde ich irgendwie ganz schön.
Mhm. Aber also ich kann mir irgendwie so schwer vorstellen, dass das funktioniert, weil ich dachte, wenn Sachen rausgeschossen werden, dass es dann auch so unfassbar heiß wird dabei. Also würde dann Holz dabei nicht irgendwie, ich weiß nicht, ob es in Flammen aufgeht oder wird es da schmelzen oder sich verformen oder?
Also nicht so gut wäre es natürlich, wenn die Triebwerke aus Holz wären.
Ja.
Das wäre nicht so gut, ne? Ich nehme mal an, je nachdem, wie das Ding verpackt ist, wäre es jetzt nicht so dramatisch, weil so krass sind die Geschwindigkeiten jetzt nicht, dass das Holz beim Start so stark erhitzen würde. Ich glaube, es ist eher immer so dieses, wenn das ganze Zeug zurückkommt. Und das ist auch so ein großes Problem beim Thema Weltraumschrott. Und deswegen machen die das hier mit dem Holzsatellit auch, ne? Weil da oben fliegen tonnenweise, also Millionen Weltraumschrottteile herum, die irgendwie aus so Stoffen wie Aluminium oder sowas sind. Und wenn die dann irgendwann in die Atmosphäre kommen und verbrennen, wenn Aluminium verbrennt, ist nicht so geil für die Umwelt.
Okay.
Manches davon kommt auch noch bis zum Boden. Also ich habe da auch mal irgendwie eine Schätzung von der ESA von 2021. Die sprechen von allein 128 Millionen Weltraumschrottobjekten, die ein bisschen größer als ein Millimeter oder die größer sind als ein Millimeter. Also das ist immens viel.
Ist viel.
Und das sind irgendwelche Raketenstufen, ne, oder irgendwelche Satelliten, die nicht mehr gebraucht werden oder die nicht mehr brauchbar sind.
Mhm.
Und die ballern dann auch immer gegeneinander und dann werden die immer kleiner, die Weltraumschrottteilchen. Ne, und deswegen ist da oben einfach alles komplett zugemüllt. Mhm. Wenn das dann zum Erdboden kommt und aus Holz wäre, verbrennt es in der Atmosphäre und dann wäre gut.
Okay.
Das ist sozusagen.
Das heißt aber, die Idee ist quasi, das dann verpackt rauszuschicken.
Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht dazu gefunden.
Weil das, also ich weiß nicht, ich kann mir das einfach nicht so vorstellen. Weil ich meine, wir mussten ja auch diese Module mal über so Holz, Lignine, Lignane und so weiter, wie Holz quasi entsteht. Und das ist ja schon alles relativ dehnbar, alles noch. Also es ist ja immer noch ein Stoff, der so gesehen schon, ich weiß nicht, ob man es als tot bezeichnen könnte, aber der hat auf jeden Fall nicht mehr so seine eigenen Sachen, die er macht.
Aber man sagt doch immer, Holz arbeitet.
Ja.
Oder?
Ja, weil, also ich meine, da gibt es ja viele Sachen zwischendrin, die halt noch arbeiten quasi und Sachen machen.
Genau.
Und deswegen kann ich es mir irgendwie gar nicht vorstellen, wenn man dann unterschiedliche Hitzezustände hat. Also das dehnt sich ja aus, zieht sich zusammen, da passieren ja unterschiedliche Sachen und das kann ja auch porös werden. Also ich weiß nicht, für mich ist das total, also die Idee ist super.
Ich finde die, also ich habe mich auch gewundert, ne? Aber ich habe jetzt auch nicht so tief in diese Studie reingucken können, aber das Ergebnis haben sie genannt, ist, dass es sehr langlebig ist im Orbit und dass es eben diesen Extrembedingungen besser standhält, als man irgendwie gedacht hat, vermutet hat. Und dass ein Holzsatellit, der jetzt auch gebaut werden soll, also die sind auch schon da drüben auf der Insel am Bauen, ne, versuchen jetzt einen Holzsatellit zu bauen, dass der irgendwann auch starten wird. Wir werden das bei Fakt Up verfolgen. Ob es so nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob sich Elon Musk jetzt irgendwie auf die Regenwaldrodung da irgendwie beteiligen wird oder so. Ich weiß nicht, wie viele Magnolien da stehen, aber ich weiß nicht, wie viel Nachhaltigkeit da drin ist. Aber der Gedanke ist schön, einfach mal alternative Materialien zu testen. Ich erinnere mich, dass Julia vor ein paar Wochen auch eine Folge mit Too Many Tabs hier bei Fucked Up gemacht hat. Da ging es um Beton, der aus Kartoffeln und Kuhblut besteht.
What? Excuse
me. Kartoffeln mit Kuhblut zusammen ergeben ein relativ gutes Material, was sehr betonähnlich ist.
Okay. Das finde ich einen richtig krassen Gedanken. So, okay, aber ja. Die, ja, wie nachhaltig das ist, lässt sich dann auch debattieren.
Für die Kuh auf jeden Fall nicht nachhaltig.
Für die Kuh ist es nicht so geil. Oh mein Gott.
Nee, leider nicht.
Ja. Ja, total abgefahren, stimmt. Also ich meine, an sich ist der Gedanke echt gut, halt mal drüber nachzudenken, okay, was ist da draußen, was kann da draußen eigentlich noch leben? Aber klar, wenn man dafür jetzt, weil man braucht wahrscheinlich auch richtige dicke Bäume, also man müsste jetzt halt schon echt alte Bäume abholzen und das ist ja auch nicht schön.
Also. Ja, aber stell dir mal vor, man hätte so eine riesige Raumstation aus Holz, die dann einfach aussieht wie das größte Baumhaus aller Zeiten.
Das wäre schon cool.
Ja, das waren nochmal sehr schön abgefuckte Themen. Auch, auch danke für deinen abgefuckten Mythos, den du mitgebracht hast über Eileiter und
Hogwarts.
Ja. über Hogwarts und den Eileitern. Oder auch nicht. Fand ich auf jeden Fall super. Wir verlinken euch auf jeden Fall Beckys Kanal auch nochmal in den Shownotes und auch alles weitere hier zu unseren Themen, die wir hatten. Und genau, Becky, voll cool, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank
viel
für die Einladung.
Viel Spaß noch beim YouTuben.
Danke, danke.
Sehr gerne. Komm noch mal vorbei mit einem neuen Mythos.
Oh, und, gerne. Es gibt viele, es gibt so viele. TikTok bietet das an.
TikTok bietet viele Mythen an, ja. ein Mythenkanal. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis
tschüss.
Dann.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee: Christoph König.